Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen im wunderbaren Sonnenschein. Und ich freue mich, dass wir Gottesdienst miteinander feiern können. Wer gut aufgepasst hat oder wer lesen kann, kann sich ungefähr vorstellen, worum sich aktuell unsere Predigten drehen. Und zwar machen wir das zusammen mit unserem Kindergottesdienst, damit wir nächste Woche im Familiengottesdienst alle auf der gleichen Seite sind und alle auf dem gleichen Wissensstand. Reden wir zurzeit über die Ich-Bin-Worte Jesu. Wer weiß denn, wie viele er gesagt hat? 7, 6, 8. Naja, mal was anderes, einfach mal, um aus der Masse rauszustechen. Okay, 7. Also, Jesus hat viel gesagt, da gibt es vielleicht noch was anderes, aber von dem, was meine schlauen Bücher sagen, sind das 7 Ich-Bin-Worte. Letzte Woche haben wir uns über Ich bin das Brot des Lebens unterhalten und diese Woche geht es um Ich bin das Licht der Welt. Und es ist immer spannend, wenn man dann versucht, so einzutauchen, nachzuforschen, reinzugucken, wie es zusammenhängt, weil ganz oft denkt man sich so, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Man weiß vielleicht auch ungefähr, wo es im Evangelium steht oder was drumherum geschehen ist. Aber ich liebe es, einzutauchen in die Bibel und näher reinzugucken, was es vielleicht den Leuten damals bedeutet hat, was wir heutzutage gar nicht mehr so als Verbindung und Verknüpfung haben. Und wenn wir diese Verknüpfung herstellen, denken wir uns, das macht doch mal einen ganz anderen Sinn. Deswegen holt doch mal eure Bibeln raus, für die, die eine mithaben, ob elektronisch oder Papier. Ich habe es mir tatsächlich heute der praktisch schon halber mal abgedruckt, damit ich nicht so viel blättern muss. Und wir schlagen zusammen Johannes 8 auf. Und zwar ab Vers 12. Ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen. Wir werden noch genug Bibelstellen heute lesen, deswegen werde ich so ein bisschen das aussortieren. Aber genug, dass wir natürlich verstehen, worum es geht. Johannes 8 ab Vers 12 steht: Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Die Pharisäer erwiderten, du bist dein eigener Zeuge, deine Worte sind nicht glaubwürdig. Jesus antwortete, was ich über mich gesagt habe, ist wahr, auch wenn ich damit für mich selbst spreche. Dann ab Vers 17, euer eigenes Gesetz sagt, wenn zwei Personen etwas übereinstimmend bezeugen, gilt ihre Aussage als Tatsache. Ich bin der eine Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist der andere. Und Vers 20, dies sagte er, als er im Bereich des Tempels lehrte, der als Schatzkammer bezeichnet wird. Aber er wurde nicht verhaftet, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Jesus hatte eine ganz schöne Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Die Diskussion über die Zeugen ist relativ lang und ich kann mich erinnern, wie wir es im Hauskreis besprochen haben. Da haben wir versucht, jede Woche ein Kapitel Johannesevangelium zu lesen und spätestens so ab diesem 8. Kapitel waren wir alle schon so ein bisschen, also ich jedenfalls, vielleicht den anderen nicht. Und dann diskutiert er da über 20 Verse lang, ihr kennt mich, aber mein Vater nicht und wer meinen Vater kennt und mich nicht kennt und irgendwie geht es um ihn und den Vater und den Zeugen und ihn und den Vater und den Zeugen. Das war so ein bisschen, ich dachte so, uch. Und hatte so die Bibelstelle abgetan und jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe für diese Predigt, denke ich, Miri, wie konntest du nur? Das ist so spannend. Ja, es lohnt sich doch manchmal, die Bücher drumherum aufzuschlagen, die schlauen Bücher, die Konkordanzen und so weiter. Und wirklich mal zu verstehen, worum es in so einem Text geht. Und natürlich müssen wir uns immer genau fragen, was ist denn der Kontext, in dem Jesus diese Sachen alles sagt. Die Bibel ist ja anders, sage ich mal, als so ein Schulaufsatz. Ja? Wenn ihr euch versucht zurückzuerinnern, in der Schule damals, wenn ihr einen Aufsatz schreiben solltet, dann solltet ihr, weiß nicht, 500 Worte zu einem Thema schreiben. Und nach 237 Worten wart ihr eigentlich durch und habt euch überlegt, was kann ich denn jetzt noch alles ausschmücken, damit ich auf meine 500 Worte komme. Also ihr, ich nicht. Ich war immer glücklich darüber, wenn man so ein bisschen Prozente drüber gehen durfte und habe immer damit gespielt, wie viel ich kürzen muss, damit ich in die Zugabe noch reinpasse. Ich habe, glaube ich, 5000 Worte Abi Klausur geschrieben in Deutsch, Leistungskurs, in 5 Zeitstunden, über Wolzeck. Aber die Bibel ist nicht so. Die Bibel hat keine Füllwörter, damit sie auf irgendeine Wortanzahl kommt, sondern Dinge, die hier drinnen stehen, stehen meistens drin, weil Gott sie uns sagen möchte oder weil sie irgendeine Bedeutung haben. Deswegen habe ich den Vers 20 gerade noch mit drinne gehabt. Man hätte einfach sagen können, er hätte es einfach irgendwie vorher schon kürzen können. Hast du mit anderen Versen auch gemacht. Aber die sind tatsächlich wichtig. In Vers 20 steht, dies sagte er, als er den Bereich des Tempels lehrte, der als Schatzkammer bezeichnet wird. Steht es bei euch irgendwo ein bisschen anders als Schatzkammer? Kassen zum Geldopfer, wer hat was von Vorhof gesagt? Genau. Also es gibt für den gleichen Ort unterschiedliche Beschreibungen. Es ist der Vorhof, die Schatzkammer oder der sogenannte Frauenhof, in dem Jesus in dem Moment sitzt und lehrt. Merken wir uns mal, Frauenhof. Und ihr habt ja alle so ungefähr im Blick, wie so der Tempel in Jerusalem aussah, gell? Na gut, ich mal's mal. Für mich. Ihr braucht es nicht, aber für mich. Es war ein großer Platz, oben auf dem Berg drauf, ja. Und es war unterteilt in den Vorhof und den Innenhof. Und da drinnen stand dann der eigentliche Tempel mit dem Allerheiligsten. So, grob, so. Dann waren hier irgendwelche Altäre und so. Hier gab's Stufen. Und hier waren vier Kammern, wo Holz und Getreide und solche Sachen gesammelt wurden. Das waren eben diese besagten Schatzkammern und bis in diesen Vorhof, das hier sind übrigens die Treppen, ja, die nach hinten führen. Und in diesem Vorhof durften eben auch die Frauen mit rein. Das war ein Ort, wo noch alle Juden, die da hinkamen zum Opfer, willkommen waren. Über die Treppen nach hinten durften dann nur die Männer. Auch nur in bestimmten Umständen. Aber hier saß Jesus im Vorhof, im Frauenhof, in der Schatzkammer, wo die Reichtümer gesammelt wurden und hat gelehrt. Und das hat er nicht von ungefähr gemacht, sondern Jesus zeigt uns immer wieder, dass es wichtig ist, dass alle sein Wort hören. Er hat keinen Unterschied gemacht. Er hätte locker nach hinten gehen können und sagt, so Jungs, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Nein, ihm war das wichtig, hier vorne zu sein, in der Öffentlichkeit, wo alle da waren, wo Männer und Frauen ihn hören konnten. Und da hat er geredet. Es ist aber noch aus einem anderen Grund wichtig, warum er genau in diesem Vorhof stand und auch zu welcher Zeit er genau dort war. Um jetzt rauszufinden, was es eigentlich in der Zeit, in der er da war, lesen wir jetzt in unserem Abschnitt nicht. Deswegen ist es immer gut, wenn man die Verse davor und danach anguckt, um vielleicht rauszufinden, ob die Bibel uns irgendwas dazu sagt, wann Jesus jetzt da gerade in Jerusalem war. Wenn ihr jetzt also Kapitel 7 aufschlagt, lesen wir Folgendes ab Vers 1. Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa, denn dort schmiedeten die führenden Männer des jüdischen Volkes Mordpläne gegen ihn. Doch die Zeit des Laubhüttenfests rückte näher und seine Brüder drängten ihn, zum Fest nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es doch vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Jesus erwiderte, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da. Aber ihr könnt jederzeit gehen. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich dagegen hassen sie, weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Geht ihr nun hin zum Fest. Ich bin noch nicht so weit, zu diesem Fest zu gehen, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Und Jesus blieb in Galiläa. Doch, nachdem seine Brüder zum Fest aufgebrochen waren, folgte ihnen Jesus allerdings heimlich und ohne öffentliches Aufsehen zu erregen. Die führenden Männer des jüdischen Volkes ließen ihn suchen und fragten überall nach ihm. Die Menschen sprachen untereinander heimlich über ihn. Ein paar sagten, er ist ein guter Mensch. Andere meinten, er ist nichts als ein Betrüger, der die Leute verführt. Aber keiner hatte den Mut, in aller Öffentlichkeit zu ihm einzutreten, weil sie den Konflikt mit den führenden Juden scheuten. Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann dort zu lehren. Heißt, wir lernen, er ist in Jerusalem, weil dort das Laubhüttenfest stattfindet. Und zu dem Teil lesen wir, dass es ungefähr Mitte des Festes ist. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterlesen, am Anfang vom 8. Kapitel steht da noch, Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon am frühen Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt. Er setzte sich und unterwies sie. Das war ungefähr am letzten Abend oder am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Das ist wichtig, das merken wir uns für später. Aber als erstes merken wir uns, dass er nach Jerusalem gegangen ist für das Laubhüttenfest. Ihr wisst ja alle, was beim Laubhüttenfest so abging, oder? Muss ich nicht erklären. Na gut, doch, mache ich. Das Laubhüttenfest, eine der drei großen Feste im jüdischen Festkalender, wird von Gott selber im Levitikus, im 3. Mose, eingesetzt und dem Volk befohlen, was sie machen sollen. Das Laubhüttenfest findet immer im Herbst statt, so im September, Oktober. Das ist ja ein bisschen fluid, weil der israelische Kalender ja ein bisschen anders ist als unser gregorianischer. Und es wird oft als Erntedankfest bezeichnet. Es ist so ein bisschen das Pendant, das Gegenstück zum Passafest im Frühjahr und soll passieren, nachdem die Weinernte passiert ist und nachdem Sachen eingebracht worden sind. Aber eigentlich feiern sie, dass Gott sie versorgt hat, als sie durch die Wüste gezogen sind. Und in der Zeit in der Wüste haben sie in keinen festen Häusern gewohnt, sondern in Hütten, in Zelten, Unterschlüpfen. Und das ist Teil des Festes, deswegen heißt es Laubhüttenfest, weil auch in der Weinlese sie nicht immer nach Hause gelaufen sind, haben sich Hütten aus dem Weinlaub und so gebaut. Und das machen sie noch heute. Also bis heute in dieses Jahr, die orthodoxen Juden, die dem Fest nachgehen, bauen sich Verschläge, Hütten, in denen sie wohnen für diese ganzen 8 Tage, die es dauert. Heutzutage, ich denke immer, wie machen die das? Die wohnen jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in Tel Aviv in der Innenstadt in einer Wohnung. Die versuchen das so ein bisschen nachzuempfinden und sie sollen ihre Mahlzeiten drin einnehmen und möglichst viel ihrer Freizeit darin verbringen. Also es ist jetzt nicht die ganze Familie, die auf dem Bürgersteig campt. Das ist heutzutage eher weniger so. Aber sie feiern eben, dass Gott sie versorgt hat, während sie unterwegs waren. Beim Pessach feiern sie, dass Gott sie aus Ägypten rausgebracht hat. Und hier feiern sie, dass Gott dabei war und sie begleitet hat und für sie gesorgt hat. Dieses Fest ist ein großes Fest der Freude. Es findet 5 Tage nach Yom Kippur statt. Yom Kippur ist der hohe Feiertag, der Versöhnungstag. Und 5 Tage später bricht sozusagen die unglaubliche Freude in Jerusalem aus. Und das Besondere ist, und das sagen ja auch seine Brüder in der Bibelstelle, er soll vor aller Welt bezeugen, das Laubhüttenfest ist das Fest, wo auch die Nationen mit zu eingeladen sind. In den Lehrtexten im Levitikus lesen wir, dass sie 70 Tiere auf jeden Fall für die Nation und für die Leute, die unter ihnen wohnen, die nicht Juden sind, für die mitschlachten sollen. Und das ist die große Einladung und es pilgern eben nicht nur die Juden nach Jerusalem, sondern eben auch die Völker der Welt und sie sind willkommen mitzufeiern und sich zu freuen. Und es sind alle da. Und sie feiern, eins der Sachen ist, dass sie das Licht feiern. Und zwar, was für Licht gab es in der Wüste, als sie unterwegs waren? Die Feuersäule. Schreibe ich mal nach oben. Die Feuersäule und die Wolkensäule, es war eigentlich eine clevere Sache. Ja, wir denken immer, die Feuersäule und die Wolkensäule waren einfach nur so eine Art Navi, ja, und hat ihm gezeigt, wo sie lang gehen sollen. Und wenn die Säule stehen geblieben ist, sind sie stehen geblieben. Und wenn sie weitergezogen ist, sind sie weitergezogen. Aber Gott macht so viele clevere Sachen. Ich glaube, die Wolkensäule, also stell dir vor, du gehst 40 Jahre durch die Wüste. So eine Wolkensäule ist ganz praktisch, die macht nämlich Schatten. Und hat so ein bisschen, ich glaube, es angenehmer gemacht für die Israeliten, da hinterher zu laufen. Sind einfach so im Schatten der Wolkensäule geblieben. Also jetzt mein Verständnis, ja, das lese ich nicht unbedingt so aus der Bibel, aber das wäre jetzt das, was ich daraus sehe. Und die Feuersäule nachts bringt ihnen Licht, bringt ihnen Wärme und bringt ihnen Schutz. Weil wenn man so durch die Wüste zieht mit allem, was man so hat, sind da natürlich auch Feinde. Da sind nämlich Leute, die vielleicht denken, ach, die Israeliten, die ziehen so langsam hier durch den gleichen Teil der Wüste immer im Kreis. Die kann man prima mal angreifen. Also war da auch ein gewisser Schutz. Und diese Feuersäule hat sie mit versorgt. Das war ein Teil von diesem Versorgungsfest. Deswegen feiern sie die Feuersäule und das Licht Gottes. Um das zu repräsentieren, haben sie ihn nämlich im Vorhof während des Laubhüttenfestes Folgendes gemacht. Sie haben 4 große Leuchter genommen. Unserer ist zwar groß, aber nicht groß genug. Passt. Ich hole noch das Feuerzeug. Sie haben in den 4 Ecken, wo die Kammern waren, 4 Leuchter aufgestellt. An manchen Stellen heißt es, die sind größer, als die Mauer hoch ist. Andere Überlieferungen sagen, sie waren 25 Meter hoch. Stell dir mal einen 25 Meter hohen Leuchter vor. Schwierig, weil 25 Meter ist ganz schön hoch. Aber der Sinn der Übung war, dass vom Tempel aus die Lichter aller Häuser in Jerusalem angestrahlt haben. Es ist überliefert, dass in der Zeit kein Vorhof Jerusalems im Dunkeln lag, sondern so hell waren diese 4 Leuchter, dass die ganze Stadt erhellt worden ist. Und es soll die Herrlichkeit Gottes repräsentieren, die im Tempel Einzug gehalten hat. Bin gleich fertig, sind 7 Leuchter hier. Brauche ich ein bisschen. Aber allein die Vorstellung finde ich wunderschön, wie sie jeden Abend diese Leuchter angezündet haben. Und im Levitikus heißt es, dass dann die Obersten, die man sonst vielleicht als die alten, störrischen Männer bezeichnen könnte, die sollten sich freuen und die sollten feiern und sie sollten drumherum tanzen und Reigen vorführen. Da wurden Tribünen aufgebaut im Vorhof, dass sie zugucken konnten, wie die Obersten vom Tempel sich total ein abgefeiert haben und da rumgetanzt sind. Hm? Ich würde ihn da stehen, oder stört es? Können alle so sehen? Dann würde ich ihn da stehen lassen. Also, 4 Leuchter. So, und wo kommt das jetzt mit der Herrlichkeit Gottes her? Ein bisschen nachdem alles, nachdem sie ausgezogen sind, in Kanaan angekommen sind und so weiter, haben wir vorhin gehört, dass König David regiert hat. Und der König David hatte den großen Wunsch, endlich die Bundeslade an einen festen Ort zu bringen und den Tempel zu bauen. Aber wir wissen alle, dass es nicht Davids Aufgabe war, dieses Haus fertigzustellen, sondern sein Sohn König Salomo hat den Tempel fertiggestellt und gebaut. Und als er ihn eingeweiht hat, hat er das nicht irgendwann gemacht, sondern während des Laubhüttenfestes. Und er hat eine große Festrede gehalten und ein großes, langes Gebet gebetet. Das könnt ihr euch selber in Chroniken anschauen oder die andere Bibelstelle, ich finde die aufgeschrieben. Aber ihr kennt ja, es ist ganz oft im Könige und Chroniken oder in Salomo Chroniken. Ich lese aus den Chroniken. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer sowie alle anderen Opfer und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Die Priester konnten das Haus des Herrn nicht betreten, weil die herrliche Gegenwart des Herrn darin war. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel fiel und die herrliche Gegenwart des Herrn den Tempel erfüllte, warfen sie sich zu Boden und beteten den Herrn an und lobten ihn. Seine Güte ist so groß und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Ich finde es so schön, dass Salomo ihm den Tempel baut und weiht und sagt, dieses ist dein Haus. Und in dem Gebet betet er, der Gott, der alles geschaffen hat, der alle Himmel erfüllt, wie kann er an einem Ort irgendwie sein? Wie kann er sich klein machen und in ein Haus einziehen? Deswegen ist das Haus dir geweiht, aber wir beten, dass deine Herrlichkeit alles erfüllt, weil du so viel größer bist. Und als er aufhört zu beten, fällt Feuer vom Himmel Und die Legende besagt eben, dass dieses Feuer nicht nur die Brandopfer angesteckt hat, sondern die vier Leuchter, die sie schon fürs Laubhüttenfest aufgebaut hatten, mit erleuchtet worden sind. Heißt später, immer wenn sie die großen Leuchter fürs Laubhüttenfest aufgestellt haben, war das Gebet und die Hoffnung, dass Gott kommt und persönlich die Leuchter anzündet, dass seine Herrlichkeit den Tempel erfüllt. Schreibe ich mal noch Einweihung des Tempels dazu. Das heißt, Licht und die Freude am Laubhüttenfest mit den Lichterveranstaltungen war nicht nur irgendwas, sondern die Assoziation war, dass das Licht Gott bedeutet, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart. Wir finden so viele Bibelstellen im Alten Testament, wo Gott sich immer wieder als Licht bezeichnet. Ja? Ich bin deines Fußes Leuchte, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg und so weiter und so weiter. Euch fällen vielleicht auch noch ganz viele Stellen ein. Heißt, in den Köpfen war von der Feuersäule, von dem Tempel, von so vielen anderen Sachen, das Licht gleich Gott ist. Und genau darauf warteten sie, als sie jetzt zu diesem Zeitpunkt im Vorhof des Tempels saßen. Sie warteten darauf, dass es endlich losging, dass es dunkel wird und dass sie die Lichter anzünden, dass vielleicht die Herrlichkeit Gottes kommt und dass sie ordentlich abfeiern können. Und in diesem ganzen Tumult sitzt Jesus und lehrt. Kurz davor, als er gelehrt hat, kamen sie und haben ihm die Sünderin gebracht, die Ehebrecherin. Und er hat sie freigesprochen. Und dann redet er weiter. Genau danach sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und in diesem Kontext, in diesem Grundverständnis, sagt er zu den Juden, die sich gerade tierisch über ihn ärgern, Freunde, ich bin das Licht der Welt. Und er maßt sich an, zu sagen, ich bin das Licht, das heißt, ich bin Gott. Und daraufhin gab es halt eben diese Riesendiskussion, die er ausgelöst hat mit den Pharisäern. Das war ein tierischer Schreck und Schock und Leute haben gesagt, sag mal, spinnst du, du kannst dich doch nicht einfach als Gott bezeichnen. Und Jesus steht da und sagt, hey, vielleicht ist mein Zeugnis nur von mir. Er sagt, was ich über mich gesagt habe, es war, wenn ich damit auch nur für mich selbst spreche. Er sagt später, die paar Zeilen später, dass das Gesetz erforderte, dass zwei Zeugen etwas für wahr halten, damit es nicht Aussage gegen Aussage steht. Sondern zwei Leute, die etwas bezeugen, das wurde als wahr empfunden. Und jetzt kommt er hier und stellt sich hin und sagt, Freunde, ich bin das Licht der Welt. Und sie sagen, ja, du und wer noch? Und dann sagt er, durch meine Taten, durch meine Worte, durch das, was ich lebendig vor euch gezeigt habe, weise ich auf den Vater hin. Und der Vater bezeugt durch mein Tun, dass seine Worte, die er in den alten Schriften gesagt hat, dass sie wahr sind. Und deswegen kommt diese lange Diskussion zwischen meinem Vater und mir. Und wer mich nicht kennt, kennt ihn nicht. Und wer ihn nicht kennt, kann nicht mich erkennen und so. Es geht darum, dass Jesus in seinem Sein immer wieder bestätigt, dass er das Licht ist, dass er Gott ist. Aber die Juden, die können es nicht hinnehmen. Es ist so eine Anmaßung. Sie warten auf den Messias. Sie erwarten auch, in der Messias-Vorstellung kommt eben auch das Licht und das Feuer vor. Aber jetzt kommt da so ein Typ an und der behauptet es einfach von sich. Und das ging gegen alles, was sie in ihrem Herzen hatten. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen unser Johannesevangelium kennen und uns schon mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, dann wird uns das mit dem Wort und dem Licht und dem Gott und dem irgendwie bekannt vorkommen. Im Johannesprolog, ganz am Anfang, Johannes 1, lesen wir nämlich Folgendes. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er... das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht schien in die Dunkelheit und die Dunkelheit konnte ihn nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glaubten. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein Volk nahm ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Johannes fängt damit sein Buch an. Er wusste, dass das hier mal voll der Knackpunkt wird. Wir lesen einen Satz, ich bin das Licht der Welt, und denken so, naja gut, hinterher gab es irgendwie eine Diskussion. Aber dass es die tiefgründige Aussage ist, dass es der Knackpunkt schlechthin ist, darauf, worauf alle gewartet haben, auf den Messias, der kommt. Das hat er von vornherein als großen Trommelschlag in seinen Prolog genommen. Ich glaube, als Leute das erste Mal Johannes Schriften gelesen haben, das hat gefetzt. Die lesen diese Einstiegsworte und denken sich, holla die Waldfee. Was will der denn sagen? Und er sagt ganz klar, das Licht ist Gott und das Gott ist Wort. Und das ist Jesus. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus sagt ganz klar, Freunde, ich bin Gott. Jetzt kennen wir die Umstände. Und eigentlich alles, was ich heute zu euch sagen möchte, ist, da wo Licht hinkommt, da ist Leben. Wir sehen es zurzeit so schön. Das Licht, die Sonne kommt raus und die Bäume fangen an zu blühen. Es ist so schön zurzeit, wenn du Büsche und Bäume siehst, die anfangen zu blühen. Es gibt Leben. Sonne scheint am Wochenende und auf einmal sind die Leute draußen. Im Park liegen wieder Leute auf der Wiese, Kinder spielen. Du merkst, Leben geht los. Ohne Licht können wir nicht leben. In den ganz hohen, in den arktischen Zirkeln gibt es die höchste Selbstmordrate, weil die ein halbes Jahr lang gefühlt im Dunkeln hocken. Wir brauchen Licht, wir brauchen das Vitamin D, wenn unsere Zellen funktionieren, unsere Pflanzen brauchen Licht, um Photosynthese zu betreiben, das brauchen wir, um zu atmen. Licht ist Leben. Aber was wir auch feststellen jetzt so im Frühling, gerade ich mit meinen schönen Dachflächenfenstern, ja, die Sonne scheint rein und man denkt sich, Mann, sind meine Fenster dreckig. Das Licht scheint rein und man denkt sich so, irgendwie war es im Winter bei mir nicht so staubig. Wo kommt denn auf einmal der ganze Staub her? Licht deckt auf. Licht macht offenbar. Und wenn wir sagen, wir wollen in Jesus im Licht leben, dann müssen wir es hinnehmen, dass es bei uns unseren Staub und unsere dreckigen Fenster aufdeckt. Und Freunde, keiner ist davor gefeit, dass unsere Fenster dreckig werden und dass es staubig wird. Wir leben in einer gefallenen Welt. Du und ich, uns passiert es, dass wir sündigen. Wir denken vielleicht, wir putzen ja regelmäßig unsere Fenster. Eigentlich sind wir als Christen ja ganz gut unterwegs, aber lasst es mir sagen, euch sagen, eure Fenster werden trotzdem dreckig. Du kannst noch so viel Staub wischen, es wird bei dir trotzdem irgendwann ein bisschen staubig sein. Ja? Du kannst ja eigentlich umdrehen. Dabei wirbelst du den Staub schon wieder auf, obwohl du einen feuchten Lappen in der Hand hältst, ja. Und wenn du rausgegangen bist, dann rieselt er eigentlich schon wieder runter. Oder so, ähnlich, keine Ahnung, kenne mich da nicht so gut aus. Aber es wird in deinem Leben passieren, dass du Sünden hast. Ist einfach so. Und Freunde, wir gehen auf Ostern zu und eigentlich ist das Beste, was ich euch sagen kann, ist, nehmt diesen Frühjahr, nehmt den Sonnenschein als Anlass zu sagen, ich lasse mal wieder Gottes Licht so richtig auf mich scheinen. Schon eine Weile her, da habe ich meine Predigt auch in eine ähnliche Richtung gehalten und da habe ich das Analog von meinem Schlafzimmer genommen. Wenn man morgens aufsteht, dann will man es vielleicht auch nicht so hell haben und man macht ein kleines Licht an, damit man nicht gegen die Möbel rennt. Ja? Aber man fliegt vielleicht noch über die Socken, die auf dem Boden liegen. Weil die liegen noch im Dunkeln und man hat vergessen, dass der Hund die da hingeschleppt hat oder wie auch immer. Und dann muss man ein bisschen größeres Licht anmachen und dann kann man die dreckigen Klamotten vom Boden aufheben und sieht, wo irgendwie noch was im Weg steht, ja. Und erst wenn man aber richtig Licht macht, alle Vorhänge auf, großes Licht an, sieht man, wo wirklich in den Ecken noch der Dreck sitzt. Und manchmal sind wir Christen so, dass wir mehr so dieses Schummerlicht mögen. Wir haben so ein bisschen Licht Gottes in unserem Leben, aber so die Ecken und die Kanten unterm Bett, da schieben wir ganz gerne mal unsere Gewohnheiten drunter, ja, wo wir sagen, ach, davon kann ich mich noch nicht so richtig trennen. Aber weil ich sie in Schatten schiebe, dann kommt da das Licht nicht hin und dann sieht es Gott auch nicht. Und die anderen Leute, die zu mir Besuch kommen, gucken ja auch ähnlich unter das Bett. Aber Gott sagt, hey, ich will überall Licht für dich sein, weil da, wo wir Schatten zulassen, da, wo wir Dunkelheit zulassen, hat der Feind einen Ansatzpunkt, uns zu manipulieren, Lügen in unser Leben zu setzen und uns durcheinander zu werfen. Nicht umsonst heißt er der Herr der Finsternis. Und lasst uns einfach immer wieder uns gegenseitig motivieren zu sagen, lass uns ans Kreuz kommen. Nutz es doch mal bei dir persönlich, Frühjahrsputz zu machen und Licht reinzulassen. Lass uns kommen, wir können so schnell Vergebung bekommen. Ein gestandener Christ zu sein, heißt nicht mehr zu sündigen, sondern einen gestandenen Christen erkennt man daran, wie schnell er mit seiner Sünde wieder am Kreuz ist. Sagt, Mist, mir ist was passiert. Und anstatt mich damit zu verstecken, sage ich, okay, ich gehe sofort zu Jesus. Passiert. Wir sind Menschen. Ja, es ist einfach so. In dieser Welt sind wir noch nicht perfekt. Es wird passieren. Die Frage ist, ist es mir peinlich? Gehe ich damit in Versteck oder will ich auch sogar noch dran festhalten? Oder ist meine erste Reaktion zu sagen, hey, ich habe einen Herrn und Erlöser und der nimmt es weg. Und ich lasse sofort Licht drauf scheinen. Ich schieb's nicht unters Bett, sondern ich lasse es sofort ans Licht kommen. Gott ist das Licht. Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben, damit wir frei und heil und ganz sein können. Lass das Licht scheinen in dein Leben. Amen.